Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die Landtagswahl in NRW und die Konsequenzen für die Bundestagswahl im Herbst. Darum ging es am Montag in SWR 1 Leute mit dem Politikwissenschaftler Professor Frank Brettschneider und mit Stefan Überbach, dem Leiter unseres SWR Hauptstadtstudios. Eins der Themen: Martin Schulz oder wie ein Komet verglüht.
Erstmal war sein Erfolg wohl zum großen Teil die Erleichterung der SPD, Sigmar Gabriel losgeworden zu sein. Dann war es eine gewisse Machtbetrunkenheit, große Erfolge, erstmal innerparteilich eingefahren und auch eine Mobilisierung der eigenen Anhänger. Aber das reicht nicht. Und dann kommt die Medienberichterstattung dazu. Wenn jemand neuer Parteivorsitzender wird, dann gibt es erstmal Erfolgsstories. Aber die reichen auch nur 3-4 Wochen. Und inzwischen fällt das in sich zusammen, auch deswegen, weil er substanziell bislang nicht geliefert hat. Die Menschen wissen, was sie von Angela Merkel haben, sie wissen aber nicht, was sie bei Schulz erwartet. Und das ist eine große freie Fläche, die muss er jetzt beschreiben.
Das war der Hauptfehler von ihm, also diese Gerechtigkeitsnummer in die Welt zu setzen und dann noch mit so einer SPD-Weisheit zu kommen, dass die hart arbeitenden Menschen irgendwie jetzt auch was davon haben sollen. Und das reicht offenkundig nicht.
Nee, das riecht ein bisschen nach Mottenkiste, das ist zu wenig, um jetzt auch eine Wahl gewinnen zu können. Und das Thema soziale Gerechtigkeit ist zwar gut und schön, aber auch nicht geeignet, damit alleine einen Bundestagswahlkampf zu bestreiten, weil er muss die Frage mitbeantworten, wo soll das Geld herkommen. Die SPD war immer gut, wenn sie eine Kombination hatte aus sozialer Gerechtigkeit und Wirtschaftskompetenz. Da ist jetzt bei Martin Schulz nicht so wahnsinnig viel zu sehen.
Stefan Überbach in Berlin. Wie will oder wird möglicherweise die SPD es hinkriegen, diesen Spitzenkandidaten wieder so aufzubauen, dass der im Herbst überhaupt eine realistische Chance hat?
Bei den Wählern macht sich doch Enttäuschung breit. Wofür steht denn Martin Schulz eigentlich? Was will der Mann? Und diese Fragen muss die SPD jetzt beantworten. Und da nur mit dem Sound der 70er Jahre zu kommen, so wie Herr Brettschneider das gerade gesagt hat, das reicht dann natürlich nicht aus. Und die SPD muss sich die Frage stellen, ganz klar, ob das Thema soziale Gerechtigkeit vielleicht an der Lebenswirklichkeit von vielen Menschen vorbeigeht und dass da ganz andere Themen von Bedeutung sind. Einige haben wir ja genannt. Bildung, Sicherheit, Verkehr, Jobs, natürlich, klar, die Wirtschaft. Ist das nicht alles viel wichtiger? Das wird sich jetzt die SPD fragen müssen. Und Martin Schulz ist gerade hier in Berlin kurz aufgetreten am Vormittag und da hat er angekündigt, dass sich seine Partei jetzt breiter aufstellen will. Das Wahlprogramm soll mehr enthalten als nur Gerechtigkeit für alle. Und ich glaube, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Kommt eins noch dazu, was möglicherweise auch in den kommenden Wochen und Monaten eine gewaltige Rolle spielen wird, dass offenkundig die SPD-Wahlkämpfer, die Wahlkampfmanager, nicht die allererfahrensten sind?
Den Eindruck habe ich ja in die Organisation, da muss doch deutlich mehr Zug rein. Das wirkt im Moment sehr, sehr unkoordiniert, würde ich sagen. Nur mal so ein kleines Beispiel. Heute, vor einer Woche, war ja der Tag nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Genau diesen Tag hatte sich das Schulz-Team für die große wirtschaftspolitische Grundsatzrede des Kanzlerkandidaten ausgesucht und das dann auch noch zur selben Zeit wie die Pressekonferenz von Angela Merkel. Und gleichzeitig hat Sigmar Gabriel, der Außenminister, der SPD-Mann, anderswo in Berlin ein neues Buch vorgestellt und da Aufmerksamkeit abgezogen. Also wenn man möchte, dass eigene Botschaften untergehen und verpuffen, dann muss man das genauso machen, wie die SPD das in der vergangenen Woche getan hat. Das wirkt doch einigermaßen unprofessionell. Man könnte auch sagen, es wirkt dilettantisch.
7,4%. Dieses Ergebnis hat die AfD in Nordrhein-Westfalen eingefahren. Damit ist die Partei sicher im nächsten Landtag. Möglicherweise hat sie jedoch mit deutlich mehr gerechnet. Um die AfD ging es auch in der Leute-Wahlnacht-Club-Sendung mit dem Berliner SWR-Kollegen Stefan Überbach und dem Hohenheimer Politikwissenschaftler Professor Frank Brettschneider.
Die AfD muss aufpassen, dass ihr Zenit nicht überschritten ist.
Wäre ich Pressesprecher der AfD, würde ich Ihnen entgegnen, aus dem Stand, also von 0 auf 7,5%, das schafft sonst keiner.
Ja, ist immer eine Frage der Erwartungen, die man hat. Und die AfD selbst hat auch höhere Erwartungen zuvor formuliert, dass er da jetzt ein bisschen zurückrudern und sagt, es war alles gut, ist ja klar, die müssen Schadensbegrenzung betreiben. Aber die Auseinandersetzungen innerhalb der AfD haben ihr sehr geschadet.
Mir ist aufgefallen, dass vor allem von Pretzell, dem Spitzenkandidaten der AfD in NRW, gestern sehr moderate Töne zu vernehmen waren. Wollen wir doch konstruktive Oppositionspolitik betreiben? Was bedeutet das, Stefan Überbach in Berlin?
dass Markus Prezell jetzt in Nordrhein-Westfalen die eigene Linie wieder vertritt und zumindest den Eindruck erwecken will, die AfD habe an realpolitischen Auseinandersetzungen Interesse. Glaube ich, das war vorher abzusehen. Das ist der Kurs, den er da seiner Partei für Nordrhein-Westfalen verordnen möchte. Wie erfolgreich das ist und wie ernst das gemeint ist, das werden wir abwarten müssen. Ein Wort vielleicht noch von 0 auf 7, das passiert nicht so oft. Die Piratenpartei hat es geschafft vor 5 Jahren in Nordrhein-Westfalen. Der ist es genauso gegangen wie der AfD.
Gut, das ist der Luftballon, der auch dick aufgeblasen war und dann in sich zusammengefallen ist. Nochmal kurz, was die AfD und auch die Strategie für die Bundestagswahl im Herbst angeht. Ist da von Berlin aus betrachtet eine einheitliche Strategie sichtbar oder müssen sich diese verschiedensten Lager, wenn es die denn überhaupt so gibt, noch zueinander finden?
Es gibt ja nach wie vor in weiten Teilen des Landes Sorgen und Ängste, Befürchtungen. Viele Bürger wollen, dass abgelehnte Asylbewerber schneller abgeschoben werden, dass die Flüchtlingszahlen begrenzt werden. Es ist auch nach wie vor da die Sorge vor einem zu großen Einfluss des Islam. Das sind die Punkte, die die AfD im Bundestagswahlkampf natürlich nach vorne stellen wird. Das ist ja sozusagen ihr Alleinstellungsmerkmal. Und dann werden wir sehen, ob es hilft, die Schwächen damit zu überspielen. Das Ansehen ist ja ramponiert, die Partei ist zerstritten, auch bei den eigenen Anhängern. Ihr wird vorgeworfen, dass sie sich nicht genug von rechtsextremen Positionen abgrenzt und zweistellig, glaube ich, diese Zeiten sind erstmal vorbei, aber eine gute Aussicht auf den Einzug ins Parlament hat die AfD natürlich.
Ich wollte gerade noch kurz Frank Brettschneider fragen, was die AfD tun muss, um überhaupt zweistellig zu werden, mit welchen Themen sie in welche bürgerlichen Schichten reinkommen kann.
Das sind die Themen, die wir gerade gehört haben. Es ist aber noch ein bisschen mehr. Es ist eine Grundhaltung. Und das ist eine Grundhaltung, die wir bei allen Rechtspopulisten weltweit beobachten können. Es sind zwei Stoßrichtungen. Erstens wir gegen die da oben, die Anti-Establishment-Haltung. Man wird sich inszenieren als die Partei, die ganz anders ist als alle anderen. Und zweitens wir gegen die da draußen, andere Länder, Globalisierung, Flüchtlinge und so weiter. Die Abgrenzung dorthin. Und das hängt dann ein bisschen von den Tagesgeschehnissen ab, wie gut es der AfD gelingt, das plausibel rüberzubringen.
Eine Beziehung wird von allein schlechter. Verbessern können wir sie nur aktiv selbst, sagt der Psychotherapeut und Beziehungsberater Hans Jeluschek, der in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war. Jeluschek ist auch promovierter Theologe, was bedeutet, irgendwas musste sich in seinem Leben dramatisch verändert haben.
Da ist mir die Liebe dazwischen gekommen. Also ich bin, man muss allerdings sagen, ich habe einfach gemerkt, dass viele Dinge, die bei mir dran gewesen wären, um mich damit auseinanderzusetzen. Ich war ja in einem Orden, durch diese intensive Ordensbetreuung nicht wirklich zum Tragen gekommen sind. Und das hat mein Ordensleben immer mehr in Frage gestellt, von mir, von innen heraus. Und dann bin ich eben in einem Kurs, einem gruppendynamischen Kurs, habe ich meine spätere Frau kennengelernt, habe mich in sie verliebt und das hat mir dann den Rest gegeben, aus dem Orden auszutreten und einen neuen Weg einzuschlagen.
Was hatte Sie denn überhaupt vorher in den Orden hineingebracht?
Ich war in einer Jugendgruppe, die von Jesuiten geleitet wurde und die haben einen sehr starken Einfluss auf mich gehabt und dann war halt die Frage der Berufswahl und dann kam das natürlich auch in Frage und da habe ich mich dafür entschieden. Und für mich war das auch wichtig so, ich war ein sehr behütetes Kind und ich habe gemerkt, ich muss irgendwas Radikales machen, um mich zu lösen von meiner Familie und das war sicher auch eine Motivation, da in den Orden einzutreten.
Steckt da auch ein bisschen Rebellion hinter dann?
Ja, vermutlich. Kann man schon sagen, ja.
Und Sie wurden dann Eheberater im psychotherapeutischen Zentrum in Stuttgart-Sonnenberg, habe ich extra rausgeschrieben. Das heißt, Sie mussten sich aber dann auch wirklich von dieser kirchlichen Arbeit lösen, ne?
Ja, ich habe mich ja, also aus meinem Weg zum Priestertum bin ich weggegangen, da war ich aber noch in der Kirche angestellt in der Erwachsenenbildung und über die Eheberaterausbildung bin ich dann in diesen Arbeitsbereich reingekommen und von daher ist es dann möglich gewesen, auch außerhalb der Kirche eine Stelle zu bekommen für eine Beratungsstelle, die damals ganz neu gegründet wurde, eben eine Familienberatung. Beratungsstelle. Und da habe ich dann Fuß gefasst und habe mich so stückweise dann selbstständig gemacht.
Und diese erste Ehe wurde dann aber geschieden. Das waren dann eben auch tiefe Erfahrungen, die Sie geprägt haben, letztendlich für die Arbeit als Paartherapeut. Lässt sich das so grob zusammenfassen, was da die besonderen Erfahrungen waren, die Sie geprägt haben?
Das ist vielleicht von heute aus gesehen schwierig zu sagen. Es war also einfach so, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir beiden zusammengegangen sind, meine erste Frau und ich, da waren wir, glaube ich, beide nicht wirklich reif genug, so eine Ehe einzugehen. Und da hat dann bei beiden eine Entwicklung eingesetzt, die uns einfach auseinandergeführt hat, würde ich sagen. Und von daher war das dann, glaube ich, schon der richtige Schritt, sich zu trennen. Wobei es natürlich auf der anderen Seite auch wieder schade war, weil da waren auch zwei Kinder da, meine beiden Töchter, und ich bin sehr froh, dass es die gibt, und von daher bin ich auch sehr froh, dass es diese erste Ehe gegeben hat, weil aus der sind meine beiden Töchter erwachsen.
SWR1, Leute der Woche, jetzt mit Nicole Köster und mit einer Frau, die als Entwicklungspsychologin das Thema Weisheit erforscht. Judith Glück kommt aus Österreich und fragt: erstens, ist Weisheit messbar? Zweitens, macht Weisheit glücklich? Und drittens, kann man weise werden wollen?
Ja, das ist so eine spannende Frage. Kann man ganz bewusst weise sein wollen? Und was bedeutet das dann? Und ich habe so ein paar Menschen vielleicht gekannt, die wirklich so ganz stark im Hinterkopf so dieses hatten, ich muss jetzt hier, vor allem auch, ich muss die weise Person darstellen. Und das ist halt kontraproduktiv, nicht? Also die Weisheit zeigt sich eben genau darin, nicht weise sein zu wollen, einen guten Rat zu geben, nicht weil man jetzt die Person sein will, die den guten Rat gibt, sondern wirklich, weil man die andere Person im Vordergrund sieht. Und das ist halt ganz schwer zu erreichen als bewusstes Ziel.
Ja, das sind sonst dann auch die Besserwisser wahrscheinlich, ne?
Genau, also oft ist es so, dass man eben auch gerade dort, wo man wirklich meint, da habe ich jetzt was gelernt, da weiß ich jetzt was, will man halt dann ganz schnell das allen erzählen und alle damit irgendwo belehren. Und das funktioniert dann halt wieder nicht. Also es funktioniert vielleicht, aber es ist nicht Weisheit.
Ist denn Musik bei der Weisheit etwas, was da in irgendeiner Form eine Rolle spielt?
Also was wir herausgefunden haben, war auch so eine Studie, die wir nicht vorher geplant hatten. Die hat meine Mitarbeiterin Katja Naschenweng gemacht. Die hat sich angeschaut, wie leben weise Menschen eigentlich. Wir haben so ein paar rausgesucht aus unserer Studie, die besonders weise waren. Und die hat wirklich versucht, sich anzusehen, wie die leben. Und die hat eben schon herausgefunden, dass so Dinge wie Kunst in jeder Form, auch Musik, auch irgendwo Philosophie, auch Gespräche mit anderen Menschen, dass solche Ressourcen, die von außen kommen, für weise Menschen ganz wichtig sind.
Spricht aber dann für Menschen, die auch in irgendeiner Form ein gesetteltes Umfeld haben müssen. Also der Bettler an der Straßenecke kann sich das ja alles nicht besorgen.
Das kann man sich natürlich auch fragen. Ist das so irgendwo ein Luxusphänomen? Was wir gefunden haben, ist, dass die weisen Menschen, die wir untersucht haben, alle sehr eben das Leben leben, das für sie richtig sind. Also die haben alle eigentlich nicht im Luxus gelebt, weil sie das gar nicht interessiert hat. Einer hatte sich sein Haus selber wirklich mit eigenen Händen gebaut, alles selber gemacht, weil er eben dieses Erlebnis haben wollte. Weise Menschen wissen sehr stark, was für sie das Richtige ist.
Haben Sie irgendetwas ausmachen können, was bei tatsächlich allen dann auch wirklich gleich ist, trotz der Individualitäten?
Also was, glaube ich, eben bei allen gleich ist, ist so eine Grundhaltung von Wissen, was man nicht weiß. Wirklich so im sokratischen Sinne, so eine Offenheit im Umgang mit anderen Menschen, so ein generelles irgendwo auch mal zurückstehen und sich anschauen, was andere denken oder sagen, ohne eben gleich zu viel selber rein zu interpretieren. Aber sonst gibt es da auch ganz große Unterschiede in den Lebensgeschichten.
Gibt es denn eigentlich geschlechterspezifische Unterschiede bei der Weisheit?
Ganz wenig. Also man könnte ja denken, dass Männer irgendwie anders weise werden oder anders weise sind als Frauen. Ist nicht viel untersucht, gibt es aber auch tatsächlich eigentlich wenig Belege dafür. Es gibt im Gegenteil so die Theorie von meiner Kollegin Monika Adelt, dass weise Männer und weise Frauen sich ähnlicher sind, als Männer und Frauen sich sonst sind, weil zur Weisheit eben auch so ein Integrieren von Eigenschaften, von männlichen und weiblichen Eigenschaften vielleicht gehört.
Ja, und weil das wahrscheinlich alles sich auf geistiger Ebene nur abspielt, oder?
Naja, es spielt sich stark auf so einer Ebene der Integration von Emotionen mit Denken ab, nicht? Und das können, wenn man will, kann man sagen, Frauen kommen oft eher von der emotionalen Seite und Männer von der rationalen, aber eben das verbindet sich dann irgendwo.
Das IFO-Institut in München gilt als das einflussreichste Wirtschaftsforschungsinstitut in Deutschland. Und Professor Clemens Fuest ist seit einem Jahr IFO-Präsident. Als er in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um die bevorstehende Bundestagswahl und die Versprechen der Parteien in Sachen Steuerentlastung.
Der Staat nimmt sehr viel Geld ein und teilweise ist es auch getrieben durch kalte Progression, also quasi durch versteckte Steuererhöhungen, die durch Inflation und Wirtschaftswachstum zustande kommen. Und diese Steuersenkungen sind eigentlich nicht mehr als ein Teil dieser versteckten Steuererhöhungen wieder rückgängig machen.
Heißt, wie viel Geld haben die Menschen anschließend mehr in der Tasche?
Ja, da geht es um vielleicht einige 100 Euro pro Jahr und Familie. So kann man sich das vorstellen. 200 oder 300 Euro, es kommt jetzt sehr stark darauf an, wie viel man verdient. Und das ist ja schon etwas, was man auch spürt.
Ende Juli soll das Wahlprogramm stehen. Was würden Sie denn noch unbedingt reinschreiben?
Wir haben eine Reihe von Themen in Deutschland, die wir, glaube ich, angehen müssen. Im Steuersystem, denke ich, gibt es dieses Thema hohe Belastung, gerade der Menschen mit mittleren Einkommen. Viele wandern da schon in den Spitzensteuersatz. Da sagen viele, das kann nicht sein, dass das immer nur in diese Richtung geht und die Steuerlasten immer mehr anwachsen.
Ab wann ist das? Ab welchem Betrag?
Ja, heute ist das bei 54.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen. Da ist man jedenfalls in dem vorläufigen Spitzensteuersatz. Wir haben ja noch die Reichensteuer, die bei etwas mehr als 250.000 Euro losgeht. Aber wenn wir davon mal absehen, da geht der Steuersatz nochmal hoch. Aber bei 42% plus Soli, also fast 45% Grenzsteuersatz, ist man schon bei 54.000 Euro. Und Menschen, die so ein Einkommen haben, die fühlen sich jetzt noch nicht unbedingt reich oder besser verdient. Das auch zu Recht.
Über das Wahlprogramm der SPD ist noch nicht so viel bekannt. Kanzlerkandidat Martin Schulz will Riesenvermögen stärker besteuern, sagt er. Aber auch das ist ja keine neue Forderung. Sie haben die Reichensteuer gerade angesprochen, die gibt es seit 2007. Hat die überhaupt den gewünschten Effekt gebracht?
Wir müssen sehen, dass die Anzahl der Reichen eben ziemlich gering ist. Es gibt nicht so viele Leute, die so viel verdienen. Und deshalb ist es so, dass solche Steuern auch von der Sache her nicht so viel verändern. Aber wenn es um die großen Vermögen geht, dann muss man sagen, wir sind umgeben von Ländern, die Vermögensteuern abgeschafft haben. Selbst, sagen wir mal, sozial orientierte Länder wie Österreich und Schweden haben die Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer abgeschafft. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man eben wollte, dass vermögende Leute im Land bleiben und vielleicht hier eher Arbeitsplätze schaffen. Und das muss man bedenken, wenn man über solche Steuern redet.
Die AfD, die fordert zum Beispiel eine umfassende Reform des Steuerrechts. Das kennen wir auch noch vom CDU-Finanzexperten Friedrich Merz, der mit seiner Steuererklärung im Bierdeckelformat scheiterte. Wie dringend wäre denn überhaupt eine grundlegende Reform?
Ich würde vielleicht erstmal darauf schauen, dass wir spezifische Probleme im Steuerrecht lösen. Zum Beispiel haben wir die Gewerbesteuer in Deutschland, die neben der Körperschaftssteuer steht. Also wir haben zwei Unternehmenssteuern. Kaum ein Land sonst auf der Welt hat das. Eine Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer wäre ebenfalls vernünftig. Also ich glaube, es gibt ein paar relativ schlichte Reformen, die man durchführen könnte, ohne jetzt die Revolution auszurufen. Grundsätzlich finde ich das, was Friedrich Merz und andere gesagt haben, ja richtig, wir brauchen ein einfacheres Steuerrecht. Aber wahrscheinlich ist es sinnvoll, sagen wir mal, zunächst mal an einzelnen und konkreten Problemen anzufangen.
Clemens Fußt ist Präsident für Volkswirtschaftslehre. Er war Chef des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und er leitet seit einem Jahr das renommierte IFO-Institut in München. Und er weiß heute noch, womit er sein allererstes Geld verdient hat.
Mit Nachhilfestunden.
In welchem Fach? Mathe.
In allen möglichen Fächern. Ich habe alles unterrichtet, was auf den Tisch kam. Aber Mathe war oft ein großes Problem für die Schüler. Und dann habe ich eben auch Mathe unterrichtet. Habe ich immer gern gemacht.
Ja, Sie hatten auch eine Professur in Köln und in Oxford. Und ehemalige Studenten beschreiben Sie als sehr anspruchsvoll. Ihre Klausuren seien die härtesten des ganzen Studiums gewesen. Können Sie sich denn erinnern, dass Sie selbst mal mit einer miesen Note nach Hause gekommen sind?
Ach ja, selbstverständlich. Sowohl in der Schule als auch an der Universität war ich nicht immer so glücklich über meine eigenen Noten. Aber das ist vielleicht auch ganz gesund. Ne? Wenn man mal daneben haut, dann geht es auch wieder besser. Ich habe eigentlich immer versucht, faire Klausuren zu stellen. Allerdings auch Klausuren, bei denen man eben in der Tat auch sich anstrengen muss, um Erfolg zu haben. Ich hatte aber auch hervorragende Studenten, die das sehr gut gemacht haben.
Ihnen ist es auch ganz wichtig, über das IFO-Institut Bildung zu vermitteln. Wie gehen Sie da beispielsweise auf Schüler zu?
Ja, wir haben Programme entwickelt für Schüler. Wir sprechen auch Lehrer an. Wir hatten zum Beispiel kürzlich eine Veranstaltung für Lehrer, für VISO-Lehrer. Und da haben verschiedene Mitarbeiter des IFO über ihre Bereiche vorgestellt. getragen. Ich habe selbst auch was vorgetragen. Ich habe selbst einen Vortrag über die Debatte über Einkommensungleichheit gehalten und habe das dann mit den Teilnehmern diskutiert. Das war sehr interessant. Ich denke, die Lehrer sind, also die Lehrer zu erreichen, das ist sehr wichtig, weil das ja Leute sind, die es dann wirklich auch den Schülern beibringen und sich mit denen auszutauschen und das, was wir quasi erarbeiten am IFU, mit den Lehrern zu teilen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg.
Sie waren Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, hatten dort auch eine Professur, bis Sie dann vom IFO-Institut abgeworben wurden. Jetzt sind Sie ein gutes Jahr in München. Wie sehr sind Sie dort zu Hause?
Ich bin hier sehr zu Hause, unter anderem deshalb, weil ich in den 90er Jahren schon mal hier gelebt habe. Meine beiden ältesten Kinder sind hier geboren worden. Ich war selber Habilitant hier an der Universität München und zwar in einer Zeit, in der hier sehr, sehr viel passierte. Hans-Werner Sinn wurde im Laufe der Zeit damals IFO-Präsident, hat aber auch an der Universität viel aufgebaut. Also ich hatte hier eine tolle Zeit damals in München als gewissermaßen Nachwuchswissenschaftler. Deshalb, es war einer der Gründe, warum ich sehr gern zurückgekommen bin. Ich kenne also München aus dieser Zeit sehr gut und wir haben hier sehr viele Bindungen und Freunde in München.
Gibt es ja vielleicht noch einen alten Lieblingsplatz, an den Sie auch immer wieder gerne zurückkehren?
Ja, es gibt sogar verschiedene Lieblingsplätze. Also ich mag den Englischen Garten sehr gern. Ich gehe da sehr gern spazieren. Es gibt verschiedene Biergärten. Da will ich jetzt nicht Werbung für einzelne machen, die wunderbar sind in München. Und da geht man gerne privat hin oder auch mit Kollegen.
Günther Maria Halmer ist ein bekannter und beliebter Schauspieler. Er war der Charlie in den Münchner Geschichten von Helmut Dietl. Er war der Anwalt Jean Abel im ZDF. Und er hat bis heute das Image des störrischen Rebellen.
Ich war einfach grundsätzlich misstrauisch gegenüber Älteren, die mir erklärt haben, wie es Leben geht. Ich habe das immer selber erleben müssen.
Ja. Und, beginnt ja. Mit dem eigenen Vater, sehr streng, auch bigott.
Ja.
Sehr religiös.
Ja.
Prügeln.
Natürlich, aber das war auch Teil der damaligen Erziehungsmethoden. Also das war nicht so was Ungewöhnliches, wie das heute dargestellt wird. Mhm. Damals war das Teil der Erziehung. Man konnte sich gar nicht vorstellen, ohne Rohrstock zu erziehen.
Gibt es eine Prügelszene, die sich bei Ihnen besonders eingebrannt hat oder die Sie auch beschämt hat?
Entwürdigend auf alle Fälle. Also ich meine, wenn man sich auf das Sofa legen muss mit dem Bauch und man kriegt dann mit dem Rohrstock da auf den Hintern geknallt und man rollt, das tut ja sehr weh, dann ist das schon entwürdigend.
Ihre Mutter konnte Sie nicht schützen?
Es ist eben sehr schwierig, die wollte schon, aber irgendwie hat sie das eingesehen. Das war ja so eine Denkweise in der Zeit, wo man gesagt hat, ohne Prügeln kannst du kein Kind erziehen. Das ist doch selbstverständlich. Um es am Weg zu bleiben, musste ihm eine Ohrfeige geben, das war auch normal.
Ja.
Und die Lehrer haben das auch gemacht.
War das dann auch Hass, der sich aufgebaut hat in Ihnen gegen den eigenen Vater, der dann immer stärker geworden ist im Laufe der Jahre?
Das ist schwer. Diese Frage, die habe ich mir nie gestellt. Hass würde ich nicht sagen. Ich hatte eher ein schlechtes Gewissen, weil er hat mich ja schuldig gefühlt. Dazu kam noch, dass das gesagt wurde, das kam noch schwer dazu. Das tut mir mehr weh als dir.
Aha.
Ja. Also man hat ja auch ein Schuldgefühl gehabt, dass der Papa so jetzt so wehtun muss. Ja.
Also der Vater leidet ja. Besonders, so, wenn er den Sohn verprügelt.
Wenn er den eigenen Sohn haben muss.
Das ist ja auch eine ganz eigene Logik.
Ja, aber die war damals nicht so ungewöhnlich. Das ist erstaunlich. Also wenn man auch so Wilhelm Busch Bücher liest, da sieht man sehr häufig der Lehrer Lempe oder Lampe, wie der dann mit dem Rohrstock schlägt. Also das war üblich.
Sie sind dann rausgeflogen aus so ziemlich allem, aus dem man rausfliegen kann. Als Kind, als Jugendlicher, aus dem Kindergarten, aus der Schule, Hotelfachschule auch.
Ja.
Wie viele Tage saßen Sie bei der Bundeswehr im Bau?
Zusammen, glaube ich, waren es 14 Tage. 19 Tage.
Wurden Sie dann unehrenhaft entlassen?
Nein, das habe ich aufgepasst. Unehrenhaft nicht, aber ich wurde nicht, man hat mich nicht zum Gefreiten befördert, sondern ich blieb also das Unterste, was man sein konnte. Das hatte nur den Nachteil, ich bekam, glaube ich, 40 Mark und als Gefreiter hätte ich, glaube ich, 60 Mark im Monat bekommen.
Was war die schlimmste Verfehlung, derer Sie sich schuldig gemacht haben bei der Bundeswehr?
Ich habe am Wochenende, haben Sie mir das Wochenende in Urlaub gesperrt, weil meine Schuhe irgendwie nicht genug sauber waren. Ich hatte aber eine Fest und meine Freunde waren zu Hause in Rosenheim und es war Partystimmung und dann bin ich am Wochenende trotzdem heimgefahren und habe gesagt, ich soll mich in Ruhe lassen, ich fahre trotzdem. Und das war eigentlich das Schlimmste. Ich habe den Wehrbezirksort verlassen, ohne Erlaubnis. Also das waren eigentlich die wesentlichen Gründe. Ich habe einfach auch nicht gefolgt.
Fliegen kann jeder Ansichten eines Widerborstigen. So heißt die Autobiografie des Schauspielers Günther Maria Halmer. Und es ist auch die Geschichte eines spannenden und ungewöhnlichen Lebens. Halmer hat beispielsweise in verschiedenen internationalen Produktionen mitgespielt und unter anderem mit Meryl Streep gedreht.
Die war besonders bescheiden, eine besonders freundliche, bescheidene Person, die hochkonzentriert mit mir die Arbeit gemacht hat, professionell auf Augenhöhe, keine Starallüren hatte, die sich bei den Mittagspausen hinter das Team auch angestellt hat, um ihr Tablett zu füllen mit dem Essen.
Das war also toll. So, wie man es sich eigentlich wünscht?
Ja, es war eine ernsthafte, einfach kollegiale, ernsthafte Arbeit, ohne Allüren.
Gilt das, was Sie gerade beschrieben haben, auch für Ben Kingsley, mit dem Sie Gandhi gedreht haben?
Ben Kingsley, es war eine heikle Rolle für ihn, weil er war Engländer und spielte den Gandhi. Und wenn man weiß, dass die Inder also gegenüber Engländern eine merkwürdige Haltung haben, weil das ihre Kolonialherren waren, hatten die natürlich sehr misstrauisch beobachtet, diesen Film. Ein Engländer inszeniert über ihren Heiligtum, über Gandhi. Und deswegen wurde der sehr stark politisch zurückgenommen. Ja, also der tauchte nie bei Kollegen auf, weil der wusste, er wurde permanent beobachtet von Journalisten. Er wurde eigentlich, kam nur zum Drehen und verschwand wieder in seiner Suite und hat sich eigentlich da nicht sehr, man konnte ihn selten treffen.
Omar Sharif?
Omar Sharif war ein extrem charmanter Mann, der mehrere Sprachen sprach und um sich herum immer eine Gruppe von Leuten sofort um ihn scharten, weil er viele Geschichten erzählte. Ich habe ihm sehr oft zugehört, weil die Filme kannte ich alle aus meiner Jugendzeit, von denen er gesprochen hat. Aber er war auch ein Mensch, der sehr egozentrisch war natürlich und gerne sich im Mittelpunkt stellte. Und wenn man ihm widersprochen hat, dann wurde er doch sehr unangenehm und sehr blass auch. Und man spürte plötzlich, jetzt wird's gefährlich. Die Augen traten hervor. Und dann hat er schon mal einem jungen Mann eine Sektflasche am Kopf geschlagen, weil der ihm widersprochen hatte.
Das ist also, aber eine relativ heftige Form von Auseinandersetzung.
Ja, also das, und er hat sich auch, dann habe ich ihn später wieder getroffen, hat er sich sehr geniert. Er hat gesagt, ich kann da nichts dafür. Da ist irgendwie, da hat er plötzlich rote Schleier um sich und das war ihm sehr unangenehm, aber es ist halt passiert. Also man durfte ihn in der Richtung mit Widerspruch nicht reizen.
Was Egozentrik und Egomanie angeht, wie haben Sie Maximilian Schell abgespeichert?
Ja, natürlich. Der Maximilian Schell ist erstmal ein großartiger, großdenkender Mensch gewesen, der Kunst gesammelt hat und der nie klein gedacht hat, sondern immer in ganz anderen Dimensionen sich nicht so sehr als Schauspieler gefühlt hat, sondern eher als eine riesige Persönlichkeit. Und ich war auch häufig, im Peter dem Großen saß ich neben ihm in der Maske. Ich glaube, es gab keinen Tag, auf gar keinen Fall einen Tag, wenn ich gar mal eine Stunde, wo nicht er erwähnt hat, dass er den Oscar bekommen hat. Die Geschichten, die egal wo die angefangen hat, die endeten dann bei diesem Thema, ja.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.